Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Ich durfte ja einige treffen auf der Jubiläumsveranstaltung, auch in Hülben, wo wir ja vor ein paar Wochen waren, was auch ein sehr schöner Rückblick war, was Gott doch hier getan hat, sowohl in Neuffen als auch hier. Es ist immer wieder ein Grund, Gott zu danken und Gott zu preisen und einfach auch ihm anzubeten dafür. Ja, mich hat in den letzten Wochen oder Monaten, muss ich schon sagen, immer wieder beschäftigt, wie gehe ich mit dem um, was ich täglich erlebe. Da war Corona, da kam die Energiekrise, dann kommt die Inflation, dann kommt alles, da stürmt eine Negativnachricht der anderen auf uns ein. Wie gehen wir damit um? Als Christen. Ich habe festgestellt, gerade in der Corona-Zeit, da kam dieser Gedanke schon auf. Da war plötzlich mein Zeugnis als Christ, es wurde nicht mehr verlacht. Ich habe mich gefragt, warum? Mit 2, 3 Kollegen war ich tiefer im Gespräch. Wir hatten vorher nie über Glauben groß gesprochen. Ich bin Servicetechniker, wir sind immer allein unterwegs, aber per Telefon haben wir viel Kontakt. Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich habe ich ja die Antwort auf die Fragen dieser Zeit als Christ. Wenn ich als Christ sie nicht habe, wer soll dann Antworten auf die Fragen dieser Zeit haben? Und das hat mich irgendwie mutig gemacht, zu sagen, ja, ich habe einen Gott, dem nichts aus der Hand gleitet. Ich habe einen Gott, der alles kontrolliert und in der Hand hält. Deswegen darf ich als sein Kind mutig vorangehen. Ich muss mich nicht von Angst prägen lassen. Und ich meine, das haben wir, denke ich, alle gespürt in diesen ganzen Zeiten, bis heute. Ja, das hat nicht nur mit Corona zu tun, das ist heute genauso, ja. Wie viele Menschen von Angst geprägt sind, was in dieser Welt alles abgeht. Ein Kollege rief mich an, Manfred, was geht da eigentlich in der Ukraine ab? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, solche Fragen kommen plötzlich auf und das waren Gelegenheiten wie ein großes Scheunentor vom Herrn zu bezeugen, ja, wo plötzlich Menschen Fragen werden. Ich habe mich aber auch selbstkritisch betrachtet, und habe gemerkt, dass auch ich leicht in der Gefahr stehe, mich von solchen Nachrichten negativ beeinflussen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Vielleicht seid ihr da immun dagegen, aber mich hat das dann schon ab und zu mal mitgenommen. Oder wenn ich gestern gesehen habe, was da in den 20 Stunden in Russland abging, das war schon heftig. Ja, ich habe einen Bekannten, der ist gläubiger Jude in Israel, der hat alle paar Minuten auf seinem Telegram-Kanal Nachrichten geschickt, was da gerade abgeht. Und das war erschreckend. Dann denkst du, ja Herr, was passiert in dieser Welt? Aber dann durfte ich mich darauf besinnen, habe auch wieder diesen Psalm gelesen, auch in der Vorbereitung für heute. Ich habe doch einen großen Gott und der hat alles in der Hand. Und mich als sein Kind hat er noch mehr in der Hand, weil er sich um mich kümmert, weil er für mich sorgt. Und das hat mich zu der Frage gebracht, was bestimmt denn unser Denken und Handeln in unserem Leben als Christ? Ganz im Alltag. Ich meine jetzt nicht heute Morgen hier im Gottesdienst, sondern ich meine, wenn ihr morgen zur Arbeit geht oder als Rentner irgendwas macht, was auch immer. Was beschäftigt mich dann? Ist mir bewusst, welcher an dem Gott ich gehöre, welchen Einfluss hat das auf mein Leben? Wirkt sich das in meinem Alltag aus, da wo ich bin? Und so habe ich einfach das Thema für heute formuliert, das richtige Gottesbewusstsein führt den Gläubigen zur Anbetung und mutiger Nachfolge. Ich darf Mut haben in der Nachfolge. Ich muss keine Angst haben. Ja, welches Bild, welches Bewusstsein hast du von Gott? Und welchen Einfluss hat dieses Bewusstsein auf dein Leben im Alltag? Da, wo du dich befindest, bei der Arbeit, zu Hause, wo es auch immer ist. Tobias hat ja vorhin schon den Psalm 33 gelesen, der uns einen kleinen Einblick gibt in dem, was uns die Bibel über Gott sagt. Da könnte man ganz viele Predigten drüber halten, ja. Aber es gibt einen kleinen Einblick und ich denke, es sollte uns ermutigen, auch in unserer Nachfolge Gott anzubeten und durch diese Anbetung, durch das, was wir sehen, wer er ist, auch mutig vorangehen, auch mutig den Herausforderungen begegnen. Die Bibel sagt nicht, dass es leicht ist, aber die Bibel sagt, und Paulus schreibt davon im Philipperbrief, dass wir einen Frieden haben dürfen, der höher ist als alle Vernunft. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Was ist das eigentlich für ein Friede? Den kann ich mit der Vernunft nicht erklären, weil er höher ist wie alle Vernunft. Aber das ist der Friede, den Gott in unser Herz legen darf, wenn wir uns ihm anvertrauen, wo wir in allen Schwierigkeiten, allen Nöten und Herausforderungen trotzdem inneren Frieden haben dürfen. Ja, und in diesen Psalmen sehen wir auch drei Abschnitte. Die Verse 1 bis 3 zeigen uns, das richtige Gottesbewusstsein führt zur Anbetung. Die Verse 4 bis 19 zeigen uns, das richtige Gottesbewusstsein erhalten wir durch Nachdenken über Gott, sein Wort und sein Handeln. Und das letzte ist die letzten drei Verse, das richtige Gottesbewusstsein führt in eine mutige Nachfolge. Ja, in diesen ersten Versen wird uns bereits eine wichtige Auswirkung eines richtigen Gottesbewusstseins gezeigt. Es ist die Anbetung, ja. Die Gerechten, die seinen Willen tun, die Redlichen, die Aufrichtigen, die, die Gottes Kinder sind, die sind aufgerufen, ihn anzubeten. Und wir haben das ja schon in wunderbarer Weise getan heute Morgen, in Liedern, in Gebeten. Ja, das sind hier die Beschreibungen der alttestamentlich Gläubigen, aber auch im Neuen Testament sollen die Gläubigen Gott anbeten. Ja, in Johannes 4, Vers 23 sagt Jesus, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Also Anbetung führt einfach, oder wenn wir über Gott nachdenken, über seine Größe, über seine Herrlichkeit, dann führt das unweigerlich in die Anbetung. Dann können wir gar nicht anders. Ja, und in den Versen 2 bis 3 wird uns beschrieben, wie diese Anbetung aussehen kann. Ja, preist den Herrn zum Klang der Zither, spielt für ihn auf der 10-seitigen Harfe, singt ihm neue Lieder, lasst eure Instrumente schön erklingen. Haben wir alles schon erlebt heute Morgen. Ja, da ist von verschiedenen Musikinstrumenten und vom Singen die Rede. Und ich denke, dass dies nicht nur die einzigste Art und Weise ist der Anbetung. Es ist eine schöne Art der Anbetung. Es ist schön, so etwas zum Ausdruck zu bringen. Aber es gibt noch mehr, wo wir Anbetung zum Ausdruck bringen können. Das kann das ganz stille Gebet für dich alleine sein, zu Hause. Wo du dir einfach Zeit nimmst, über Gott nachdenkst und ihn anbetest. Das kann das gemeinsame Gebet in der Gemeinde sein, wie wir es auch gerade getan haben. Das kann auch das zeugnishafte Weitergeben der erfahrenen Liebe Gottes sein. Auch das ist ein Akt der Anbetung. Dass ich anderen bezeuge, was Gott in meinem Leben getan hat. Dass ich ihm dadurch die Ehre gebe. Auch das Nachdenken und Staunen über Gott und sein Wort. Auch das Einsetzen meiner mir von Gott gegebenen Gaben in der Gemeinde. Alles das gehört zum Aspekt der Anbetung. Es ist nicht nur Lieder singen, das gehört so viel dazu. Unser Leben soll ein Lebensstil der Anbetung sein. Aber nun müssen wir auch oft feststellen, dass die Anbetung Gottes und das Staunen über seine Größe und Person in unserem Glaubensleben, oder zumindest ist es bei mir so, dass das immer wieder mal so ein bisschen zu kurz kommt. Da ist noch Raum nach oben, wo man sich weiterentwickeln könnte. Und oftmals, denke ich, liegt es daran, also es ist meine Erfahrung, dass ich so ein kleines Bewusstsein habe. Ich denke gar nicht an Gott, der ist für mich irgendwie gar nicht da. Ich bin so in meinem Alltag gefangen, dass irgendwie Gott gar nicht da ist. Das gilt aber auch für Versuchungen, wenn ich in Versuchungen bin. Ich bin ja viel unterwegs im Auto, ja, und dann, wenn sich so ein Autofahrer nicht ganz so verhält, wie du dir das wünschst, ich sag's mal ganz freundlich, dann kommen da schon Regungen hoch. Wenn ich dann aber weiß, Herr, du bist jetzt stärker, besiege meine negativen Regungen, dann darf ich doch Sieg erleben. Ja, dann darf ich mich bewusst machen, er ist da. Aber oftmals ist es eben nicht da und dann kommen doch die falschen Äußerungen raus. Ja, und da habe ich gemerkt, da muss ich lernen, ja. Und ich habe auch festgestellt, dass es sind oft Zeiten, wo ich wenig Zeit nehme, über Gott und sein Wort nachzudenken. Da kann man Parallelen beobachten. Da, wo ich das eine vernachlässige, kommt das andere unweigerlich zur Auswirkung. Deswegen die Frage, wie bekommen und behalten wir dieses Bewusstsein von Gott in unserem Leben, dass er wirklich da ist? Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, wenn ich an der Werkbank bin oder im Büro, wie bekomme ich dieses Bewusstsein? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Ja, das richtige Gottesbewusstsein erhalten wir durch das Nachdenken über Gott, sein Wort und sein Handeln. Und ich denke, das kann uns niemand abnehmen. Diese Zeit, die müssen wir investieren. Aber sie ist gut angelegt. Wenn ich eine Person wirklich kennen will, wenn ich meine Frau nach 36 Jahren Ehe immer noch besser kennenlernen will, dann muss ich mich mit ihr beschäftigen. Ja, dann muss ich mit der Person auseinandersetzen und mir bewusst machen, was diese Person kennzeichnet. Ja, wie lebt diese Person? Was redet sie? Was tut sie? Womit beschäftigt sie sich? Ja, all das sind Dinge, die ich benötige, um eine Person besser kennenzulernen, um sie in meinem Bewusstsein wachzuhalten. Ich brauche Begegnungen mit ihr. Und so kann ich mir ein Bild von einer Person oder auch einer Sache machen. Und das Gleiche gilt auch für unser Gottesbewusstsein. Wir müssen uns mit Gott und dem, was er uns in seinem Wort sagt, auseinandersetzen, uns damit beschäftigen, unsere Gedanken damit füllen. Ich möchte uns einfach in den nächsten Minuten vor Augen führen, was uns dieser Psalm über Gott sagt. Und es ist so gewaltig, da könnte man über jeden Punkt eine Extrapredigt halten. Aber einfach mal als Gedankenanstoß, dass ihr weiterforscht. Ja? Vers 4 bis 11 sehen wir, er ist der Herr, der alles erdacht und erschaffen hat und über alles regiert, wie er will. Das galt vom ersten Tag der Schöpfung und das gilt bis heute. Ja, durch sein zuverlässiges Wort wurde alles erschaffen. Das lesen wir in Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut. Vers 6, durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Allein über diese Verse könnte man nachdenken. Was muss das für ein Gott sein, der ein Wort spricht und es steht da? Ich sage das meinen Kollegen manchmal in der Firma, wenn wir so darüber sprechen, ob Gott die Welt erschaffen hat oder nicht. Ich sage, wir brauchen hier Jahrzehnte, um so einen dubbeligen Kassenautomaten zu entwickeln, dass er einigermaßen sicher funktioniert. Und es gibt immer noch Fehler und ihr wollt mir erzählen, dass dieses komplexe System der Welt durch Zufall entstanden ist? Ich sage, da brauche ich viel größeren Glauben dazu, als zu glauben, dass da ein Planer dahinter steht. Und das bringt die Leute zum Nachdenken. So, wenn man so ganz praktisch von seiner Arbeit spricht dann vor Ort, ja. Ich sage, ja, er sprach nur ein Wort, es stand da. Gott hat nicht erst jahrelang geplant und hin und her. Nee, er sprach ein Wort, es war da. Und das Wort ist zuverlässig. Das sagt ja Vers 4, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir davon überzeugt sind, dass sein Wort zuverlässig ist. Es wird ja von allen Seiten heute angegriffen. Aber sind wir überzeugt davon, dass wenn ich die Bibel in der Hand halte, dass ich da Gottes Wort, Gottes Reden zu mir in der Hand halte? Und das ist absolut zuverlässig. Ja, haben wir noch einen staunenden Blick für alles um uns herum, was Gott durch sein Wort geschaffen hat? Wann hast du das letzte Mal in den Sternenhimmel geschaut? Ich war im Mai bei meiner Schwester oben in der Lüneburger Heide und da ist es noch recht dunkel nachts, weil da nicht so viele Straßenlichter sind. Und wenn du dann den Sternenhimmel siehst, das ist so gewaltig, ja. Und wir müssen bedenken, dass alles, was wir jetzt sehen, ist schon eine gefallene Schöpfung. Wie muss erst die erlöste Schöpfung aussehen, wenn die gefallene Schöpfung schon so eine Schönheit von Gott ausstrahlt? Aber nicht nur die Schöpfermacht Gottes hat der Psalmist vor Augen, sondern auch, dass Gott der unumstrittene Herrscher dieser Welt ist. Das lesen wir in den Versen 10 und 11. Der Herr macht die Absichten der Völker zunichte. Ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Das ist unser Herr. Ich kann euch nicht sagen, warum Gott den Krieg in der Ukraine zulässt. Ich weiß nur, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass wir in einer Welt leben, die sich von Gott abwendet und dass da Kriege und Bosheit die Folge sind. Aber was Gott damit vorhat, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß aber, er hat es in seiner Hand. Der Ukraine-Krieg zum Beispiel oder andere Dinge ist nichts, was Gott aus der Hand geglitten ist. Dass er jetzt plötzlich dasteht und weiß nicht mehr, was er tun soll. Nein, Gott hat das in seiner Hand und er hat damit etwas vor. Sein Ratschluss und Vorhaben steht über alles. Weil er die ganze Welt erschaffen hat und alles durch ihn besteht. Darum hat er auch die uneingeschränkte Macht über seine Schöpfung und somit auch über uns. Er hat das Recht zu regieren. Er hat das Recht, Entscheidungen zu treffen, weil er es geschaffen hat. Und auch der Fürst dieser Welt, der Satan, kann nur so weit gehen, wie Gott es ihm zulässt. Das können wir am Leben Hiobs sehr gut studieren, wo Gott ihm gesagt hat, ja, bis hierhin und nicht weiter. Auch er musste sich dem Ratschluss Gottes beugen. Und wir als seine Kinder, und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, wir als seine Kinder dürfen diesen Gott als Vater haben. Ich darf Vater zu ihm sagen. Und ich weiß, als sein Kind will er nur das Beste für mich. Und er hat uneingeschränkte Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten. Das ist mein Vater. Ist uns das noch bewusst, was das heißt? Ja, er ist der Herr, der alles erdacht und erschaffen hat und der über alles regiert, wie er will. Und das sollte uns auch immer wieder in die Anbetung treiben, aber auch Mut machen, voranzugehen mit ihm. Aber der Psalmist zeigt uns noch einen weiteren wichtigen Aspekt, der wichtig ist. Er ist der Herr, der seine Auserwählten sicher führt. Da spricht er jetzt wirklich Gotteskinder an. Ja, Vers 12, glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Im Neuen Testament lesen wir, dass wir das auserwählte Geschlecht sind, das er sich erwählt hat, die Kinder Gottes. Wir sind glücklich zu nennen. Wir dürfen dankbar sein dafür. Hier in diesem Vers ist speziell das Volk Israel gemeint. Es war ja im ganzen Alten Testament das auserwählte Volk Gottes, mit dem Gott seine Geschichte machte und macht bis heute. Aber im Neuen Testament werden eben alle, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben, als diese Auserwählten bezeichnet. Und jeder von uns hier, der diese persönliche Beziehung zu Gott eingegangen ist, ist ein Auserwähltes Gottes, dem alle seine Verheißungen gelten. Nicht eine Verheißung ist ausgenommen von dir. Auch das ist gewaltig. Wann hast du Gott das letzte Mal dafür gedankt? Ich muss sagen, mir ging das immer wieder so, auch jetzt in der Vorbereitung. Ich habe Gott, glaube ich, in den letzten 2-3 Jahren noch nie so oft dafür gedankt, dass ich keine Angst haben muss. Natürlich, man hat Angstgefühle, wenn bestimmte Situationen kommen. Das meine ich nicht damit. Aber mein Leben muss nicht von Angst regiert werden. Und ich hörte neulich einen Vortrag von Peter Hane, und ihr wisst ja, wie der manchmal so lebendig alles ausdrücken kann. Da hat er richtig laut gesagt, ich kann gar nicht verstehen, dass Christen so viel Angst vor Corona hatten. Hat er damals gesagt. Ich meine nicht gleichgültig sein, aber mein Leben muss nicht von Angst geprägt sein. Und das ist ein Unterschied, ja, ob mein Leben von Angst geprägt ist. Das heißt nicht, dass ich in bestimmten Situationen Angst habe. Ja, wenn ich ganz hoch auf eine Leiter steigen muss, habe ich Angst. Da fühle ich mich nicht wohl. Aber versteht ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn ein Leben von Angst geprägt ist, das ist etwas ganz anderes. Das ist kein schönes Leben. Wir hatten in unserem Nachbarort in Rudesheim eine Frau, die ist während der ganzen 3 Jahre Corona nicht einmal aus dem Haus gegangen. Die hat sich alles kommen lassen, die hat niemand reingelassen. Die war 3 Jahre für sich alleine. Was ist das für ein Leben? Von Angst geprägt. Nein, wir brauchen keine Angst haben, weil seine Verheißungen uns gelten. Er sieht alle Menschen und achtet auf ihren Weg. Vers 13 und 14. Der Herr schaut vom Himmel herab. Er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Das zeigt einfach, Gott ist im Bilde. Ja, auch ein Putin und ein, wie sie alle heißen, alle hat Gott im Blick. Er weiß, was die tun. Die sind ihm nicht aus der Hand geglitten. Und wir uns als seine Kinder dürfen uns doch viel mehr seiner Führung bewusst sein, seiner Fürsorge bewusst sein, weil er für uns sorgt, weil er uns durch die Schwierigkeiten durchträgt. Er sieht alle und weiß, wem oder was wir begegnen. Er weiß schon, wen du morgen begegnest. Er weiß schon, welche Herausforderungen du morgen antreffen wirst. Und er weiß auch, wie er dich da durchtragen kann. Ja, dann darf ich doch getrost in das Morgen hineingehen, auch wenn ich nicht alles weiß. Also das macht mir richtig Mut, da als Kind Gottes voranzugehen. Aber es kommt sogar noch mehr. Als Schöpfer kennt er die Menschen bis ins Innerste. Vers 15. Er hat sie ja alle erschaffen. Eines jeden Herz. Er achtet auf alles, was sie tun. Also Gott kennt dich so tief, wie du dich niemals selber kennst. Und er weiß am allerbesten, was du brauchst und was jetzt für dich dran ist. Er versteht uns in allen Lebenslagen. Er weiß in jeder Situation, was wir gerade brauchen. Er weiß auch, was in der jeweiligen Lebenslage für uns gut ist. Ich weiß nicht, warum es gut war, dass ich auf dem Weg hierher noch mit meiner Frau eine Wohnung vom Wasser reinigen musste, weil sie für einen Onkel, der im Altenheim ist, die Vollmacht hat und in seinem Haus war Wasserrohrbruch. Da mussten wir heute Morgen noch hin noch mal schnell ein bisschen putzen. Warum das jetzt heute Morgen auftrat, kann ich euch nicht sagen. Aber es war ein Gottes Plan. Und ich brauche nicht drüber schimpfen. Ich kann sagen, Herr, danke, dass wir es noch rechtzeitig erfahren haben. Man kann das auch von der Seite sehen. Ja? Und auch das, meine ich, ist immer wieder Grund zum Danken und Anbetung. Und noch ein weiterer sehr ermutigender Aspekt wird uns hier genannt. Vers 18 und 19. Er bewahrt seine Auserwählten durch seine Allmacht. Sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie vor dem Tod erretten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Gott kennt uns nicht nur, sondern er sorgt auch dafür, dass wir in unserem Leben so geführt und geleitet werden, wie es nach seinem Plan ist. Das darf uns Sicherheit und Geborgenheit geben. Ja, Herr, auch wenn du jetzt diese Schwierigkeiten zulässt, auch wenn du den Krebs zulässt, auch wenn du das oder jenes zulässt in meinem Leben. Ich kann dir jetzt nicht im Moment sagen, wozu das gut ist, aber ich weiß, es ist in Gottes Plan. Und es hilft uns, denke ich, auch zu sehen, dass unser Ziel nicht hier auf der Erde ist. Das müssen wir auch immer wieder bedenken. Meine Frau war auf einer Osterkonferenz, wo es um das Thema Ewigkeit ging. Und das hat uns total ermutigt, zu sehen, die Ewigkeit ist mein Ziel. All das hier, das ist alles vergänglich. Alles, was hier ist, hört auf. Aber die Ewigkeit bei ihm, das ist das entscheidende Ziel, auf das wir zugehen. Und das hat schon Mose gesehen. Er sah schon auf die Belohnung an, sagt uns Hebräer 11, ja, und wollte lieber mit Israel leiden, anstatt in Ägypten zu leben. Auch wenn wir manche Führungen und Fügungen in unserem Leben nicht verstehen, so dürfen wir es doch immer wissen. Gott weiß, was wir brauchen und versorgt uns mit allem. Er leitet uns mit seinen Augen. Das heißt, er verliert uns nie aus dem Blick. Seine ganze Allmacht steht zu unserem Schutz zur Verfügung. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Lage und unbegrenzt. Gott gehen die Ressourcen nie aus. Und ich frage nochmal, ist das nicht Grund zum Dank und zur Anbetung? Gibt das nicht Mut für die Nachfolge, dass ich mit diesem Herrn leben darf? Keine menschliche Macht kann Gott in seinem Wirken aufhalten. Vers 16 und 17. Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden. Und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen. Es ist Gott, der regiert. Es ist Gott, der im Regiment sitzt. Und er hat uns als seine Kinder in der Hand. Und das dürfen wir wissen. Und deswegen dürfen und sollen wir uns ganz auf ihn verlassen. Darum sollen wir ihm vertrauen und ihn anbeten. Er ist der Herr, der alles erschaffen und erdacht hat. Und er regiert, wie er will. Und er ist der, der uns als seine Auserwählten bis ans Ziel führt, egal wo es hindurchgeht. Und letztlich, die letzten Verse zeigen uns etwas davon, das richtige Gottesbewusstsein führt in eine mutige Nachfolge. Wenn mir im Alltag bewusst ist, wer Gott ist und dass der bei mir ist und mein Leben in seiner Hand hält, dann gibt es Mut. Könnt ihr euch noch erinnern, wo ihr Kind wart und man sich als Kinder gestritten hat, oh, mein Papa ist der Stärkste, wenn der da ist, dann geht alles. Und dann der Nächste, mein Papa ist noch stärker. Und wenn der da ist, dann geht alles, da habe ich keine Angst. Das ist ein Bild dafür, wie haben wir dieses Vertrauen zu Gott als Kind Gottes? Bin ich stolz auf meinen Vater? Bin ich sicher, er geht mit mir mit? Egal, wo ich bin, er trägt mich durch. Vers 20 lesen wir, aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Wenn wir eine mutige Nachfolge leben, dann warten wir geduldig auf sein Eingreifen. Auch wenn er nicht sofort eingreift. Es kostet ja manchmal auch Mut zu warten. Ja? Gott hat ja manchmal einen anderen Zeitplan, wie wir haben. Ja, und dann kostet es manchmal Mut, abzuwarten, bis Gott eingreift. Aber wir dürfen trotzdem dann seine Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Ja, wenn wir mutig in der Nachfolge leben, dann eilen wir Gott nicht voraus, sondern vertrauen auf ihm, dass er zur rechten Zeit eingreift und handelt. Dass er die Macht dazu hat, haben wir jetzt ja ausführlich gesehen. Und Hebräer 4, Vers 16 sagt uns so, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Gottes Hilfe kommt immer rechtzeitig. Sie kommt nicht immer zu der Zeit, wo ich das mir wünsche. Sie kommt aber immer rechtzeitig. Als mutige Nachfolger vertrauen wir auch auf ihn und dürfen seine Freude erleben. Ja? Vers 21. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Wenn wir mutig in der Nachfolge leben und wenn wir wissen, welcher Gott mit uns ist, dann vertrauen wir ihm. Dann haben wir keine Zweifel, dass er etwas nicht kann, sondern wir wissen, er trägt uns durch. Und wenn wir dann sehen, dass wir mit unserem Vertrauen in Gott nicht enttäuscht werden, dann gibt uns das eine unerschütterliche Freude. Kennt ihr diese Freuden, wo ihr wirklich am Limit wart, vielleicht am Ende wart und dann erlebt habt, wie Gott eingegriffen hat? Das ist eine Freude, die kannst du nicht machen. Das ist eine Beziehungsfreude zu Gott, dass er sagt, ja, du hast mich jetzt durchgetragen. Du hast mich jetzt bewahrt. Du hast jetzt diese Lösung geschenkt. Und dazu lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Das wird eine Freude im Himmel sein, wenn wir zurückblicken dürfen. Gott hat mich jeden Tag durchgetragen. Das wird ein Freudentag sein. Und darauf dürfen wir jetzt vertrauen. Und wir vertrauen auf ihn, und dann gibt uns seine Gnade. Denn an ihm freuen wir uns, Vers 21, von ganzem Herzen und wir vertrauen auf seinem heiligen Namen. Und Vers 22, deine Gnade, Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Auf ihn vertrauen, was heißt das? Das heißt, wenn wir auf etwas vertrauen, dann bedeutet es, dass wir uns darauf ganz konzentrieren, mit ganzer Konzentration dabei sind. Wenn ich über eine dünne Brücke gehe oder so, ich vertraue jetzt der Brücke, aber ich bin ganz konzentriert, wenn ich rüberlaufe. Ja, also ich springe da nicht so wild drüber, sondern ganz konzentriert bin ich bei der Sache, dass ich nicht links oder rechts runterfalle. Wir lassen uns dabei durch nichts ablenken. Auf Jesus Christus vertrauen können wir auch im Schreiben mit in Christus bleiben. Ich bin in ihm. Er ist mir bewusst, dass er da ist. Ich lebe mit ihm. Wir lassen uns durch nichts ablenken, sondern bleiben ganz konzentriert in Christus und folgen ihm mutig nach. Und dann wird uns seine Gnade und Gegenwart umgeben. Dann dürfen wir das ganz konkret im Alltag in unseren Situationen erleben. Wenn uns bewusst ist, wer Gott wirklich ist, dann warten wir auf sein Eingreifen. Dann freuen wir uns an ihm und vertrauen auf ihn. Und ich frage zum Schluss, wie bewusst ist dir diese Gegenwart Gottes in deinem Leben? Ist er wirklich im Alltag bei dir? Oder ist es so morgens 5 Minuten stille Zeit, dann kommt mein Job und mein Alltag und abends nochmal schnell beten und dann ist wieder. Dann musst du dich nicht wundern, wenn du Angst hast. Dann musst du dich nicht wundern, wenn du keine Freude in der Nachfolge hast. Sondern auch wenn Gott dir bewusst ist und du immer wieder Zeit nimmst, ihm in seinem Wort zu begegnen, dann hat das Auswirkungen auf dein praktisches Leben. Dann wird dich das prägen und Mut geben, auch zum Zeugnis, auch in Schwierigkeiten mutig voranzugehen. Ich möchte euch ermutigen, einmal Zeit zu nehmen, über Gott nachzudenken, wieder ganz neu, damit euch bewusst ist, welch einem Gott ihr gehört, damit ihr jederzeit auch die richtigen Konsequenzen daraus zieht und Mut gewinnt und mit ihm vorangeht. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, lieber Vater im Himmel, hab du Dank, dass wir so einen großen, wunderbaren Gott haben dürfen, der du ein Wort sprichst und die Welt ist da. Du könntest auch ein Wort sprechen und die Welt ist nicht mehr da. Herr, und wir als deine Kinder dürfen in deiner Hand geborgen sein. Was ist das für ein Geschenk? Herr, das ist dieser Friede, den du uns gibst, der höher ist als alle Vernunft, weil er bis in die Ewigkeit reicht. Der reicht über dieses Leben hinaus. Danke, Herr Jesus, dass du dein Leben gegeben hast für uns, dass du es uns ermöglicht hast durch dein Opfer am Kreuz von Golgatha, in dieser Geborgenheit, in diesem Kindschaftsverhältnis zu dir zu leben. Wir beten dich an, Herr, und wir preisen dich und loben deinen Namen dafür. Amen.